The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 25. Juli. Die Menschen genießen hierzulande gerade den Sommer. Das Freibad, die lauen Abende im Biergarten, Musikfestivals und natürlich die Urlaubsreisen, wenn die Ferienflieger dann tatsächlich abheben. Aber da war doch noch was. Ach ja, Corona. Keiner möchte so richtig wahrhaben, dass wir mittendrin sind in dieser Sommerwelle.
Wir müssen davon ausgehen, dass diese Sommerwelle uns lange begleiten wird.
Wahrscheinlich bis zum Ende des Sommers. Denn das Robert-Koch-Institut gibt in seinem jüngsten Wochenbericht keine Entwarnung. Im Gegenteil, trotz sommerlicher Temperaturen ist kein Rückgang der Infektionszahlen zu erkennen. Die 7-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zur Vorwoche weiter an, meldet das RKI. Und es liegen derzeit doppelt so viele Covid-Patienten in den Krankenhäusern wie im letzten Sommer. Zwar nicht auf den Intensivstationen, das ist die gute Nachricht dabei, aber die Krankenhäuser leiden selber unter hohen Krankenständen. Lauterbach warnte unlängst:
Wir sind am Vorabend von sehr, sehr schweren Herausforderungen.
Und er verschärfte diese Warnung jetzt am Wochenende nochmal. Mit Blick auf den Herbst warnte er vor einer echten, Zitat, Katastrophe und verglich die dann zu erwartende Situation in den Krankenhäusern mit einer Kerze, die von beiden Seiten brenne. Einerseits rechnet er am einen Ende der Kerze wieder mit vielen Patienten auf den Intensivstationen und auf der anderen Seite drohe ein sich immer weiter verschärfender Personalnotstand. Lauterbach verhandelt aktuell als Gesundheitsminister mit dem FDP-geführten Justizministerium über neue Corona-Maßnahmen mit Blick auf den Herbst. Und die FDP ist vom apokalyptischen Vokabular Lauterbachs wie der Katastrophe oder der von beiden Seiten brennenden Kerze denkbar weit entfernt. Der Justizminister Marco Buschmann schloss zwar unlängst eine Maskenpflicht in Innenräumen nicht kategorisch aus, aber sein Parteichef Christian Lindner warb gerade erst am Wochenende wieder für mehr Eigenverantwortung beim Thema Corona. Und die FDP ist auch die einzige Partei, die dem Vorschlag von Kassenärztechef Andreas Gassen etwas abgewinnen kann. Man solle alle Isolations- und Quarantänepflichten aufheben, um die Engpässe beim medizinischen Personal zu entschärfen. Wer sich gesund fühlt, geht zur Arbeit, sagte Gassen. Und wir müssen zurück zur Normalität. Eins ist sicher, so normal sich dieser Sommer für viele von uns anfühlt, von Normalität sind wir mit Blick auf Corona noch weit entfernt. Die Verhandlungspartner für das neue Infektionsschutzgesetz, Gesundheits- und Justizministerium, müssen jetzt schnell im Sinne von uns Bürgern handeln und dürfen sich nicht in parteipolitischen Schützengräben vergraben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Christoph Schwennecke ist Journalist und Ex-Herausgeber des Magazins Cicero. Im Interview mit Michael Bröker analysiert er die Performance der Ampel und er lobt den viel gescholtenen Olaf Scholz.
Was mir schon imponiert bei ihm, sind die Nerven und die Fähigkeit, sich nicht zu etwas treiben zu lassen.
Unsere Börsenreporterinnen wissen, welche Börsentermine in dieser Woche anstehen. Außerdem, skrupellose Kunstdiebe entwenden Loriots Mops und die Kirche wird kreativ, wenn es um die Mitgliederakquise geht.
Das sind dann im Wesentlichen Steinkohlekraftwerke. Die haben eine höhere CO2-Emission als Gaskraftwerke. Das ist kein Schritt, der mir leicht fällt, aber ein notwendiger Schritt, der jetzt gegangen wird.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Das habe ich auch sehr schnell gelernt. Außenpolitik heißt auch, ertragen zu müssen, ertragen zu können, dass man in gewissen Momenten nichts tun kann, ohne dann in Aktionismus zu verfallen.
In der Post-Merkel-Ära geht es Schlag auf Schlag. Krieg, Inflation, Gaskrise. Die Akteure der Ampelregierung hatten keine Zeit, sich einzugewöhnen. Die Ministerinnen, Minister und der Kanzler mussten sofort liefern im Amt. Aber ist es auch gelungen? Zeit für eine erste vorsichtige Zwischenbilanz. Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer, hat dazu Christoph Schwennecke eingeladen. Er ist Journalist und ehemaliger Herausgeber des politischen Magazins Cicero. Heute ist er Co-Geschäftsführer des Medienunternehmens Corrent Media.
Schönen guten Morgen, Christoph Schwennecke.
Hallo Michael.
Wir duzen uns, das muss man an dieser Stelle als kleinen Disclaimer sagen, weil wir viele, viele Jahre gemeinsam Journalismus hinter uns haben. Christoph, was bist du eigentlich? Bist du eigentlich ein Liberaler, ein Konservativer, ein Grüner? Was bist du eigentlich?
Also zunächst einmal bin ich Gegner von solchen Etikettierungen, aber weil ich weiß, dass ich diesen Kabuff hier nicht verlassen werde, ohne mir vorher ein Etikett auf die Stirn gepappt zu haben, dann würde ich sagen, ich bin ein Sozialliberaler. Früher hätte ich gesagt, mein politischer Ort ist da, wo die Schröder-SPD steht, aber Schröder ist ja jetzt ein bisschen belastet, dieser Begriff, aber du weißt ungefähr, was damit verbunden ist.
Wir reden nicht über die SPD, sondern den anderen Star in dieser Bundesregierung, nämlich?
Olaf Scholz.
Robert Habeck.
Ach, Entschuldigung.
Bist du auch verliebt in unseren Bundeswirtschaftsminister, wie so viele Medien angeblich?
Als Journalist erlaube ich mir das nicht, mich in Politiker zu verknallen, aber ich sehe schon mit Respekt, wie er es schafft, zu gewinnen, also Leute zu gewinnen, Menschen zu gewinnen, dadurch, dass er uns alle an seinem Nachdenkprozess teilhaben lässt, an den Fürs und Widers, und dann legt sich die Stirn dabei noch in Falten und man merkt wirklich, wie er ringt, um zu einem Ergebnis zu kommen. Er nimmt uns mit an die Hand und präsentiert das Ergebnis und wir sind den ganzen Weg mitgegangen und sagen, ja, das ist richtig,
zu welchem Ergebnis er gekommen ist. Ist das eine gute Inszenierung oder ist das authentische Politik, weil moderne politische Kommunikation eben immer auch beinhalten sollte, dass es nicht klare Entscheidungen für große Probleme gibt?
Ich glaube, keiner kann aus seiner Haut. Und er ist so. Olaf Scholz ist leider Gottes überhaupt nicht so. Da werden wir ja vielleicht auch noch ein Wort drüber verlieren. Und ich habe ihn auch schon erlebt in kleineren Runden. Ich erinnere mich an eine Blattkritik beim Spiegel hier in Berlin seinerzeit. Da war er schon genauso. Also insofern ist das sein Naturell. Aber dieses Naturell passt gut in die Zeit und überzeugt die Leute. Das ist einfach so.
Warum gewinnen die Grünen gerade so überproportional im Vergleich zur Scholz-SPD und zu den Gelben? Sowohl Annalena Baerbock als auch Robert Habeck im Moment mit Abstand die beliebtesten Politiker in dieser Republik.
Weil sie beide einen guten Job machen. Auf den einen sind wir gerade schon eingegangen und die andere, Annalena Baerbock, räume ich ein. Habe ich schon ganz andere Kommentare geschrieben, räume ich hier ab, diese Kommentare. Sie macht auch einen sehr, sehr guten Job. Sie schafft es auch, die Dinge sehr, sehr gut auf den Punkt zu bringen. Ist absolut wortsicher, absolut parkettsicher. Das sind die zwei wichtigsten Eigenschaften
einer
Außenministerin.
Erstaunlich nach den Wahlkampfpannen eigentlich.
Sehr erstaunlich, aber
Frau wächst mit ihrem Amt.
Absolut. Und ich meine, Heiko Maas schrumpft im Nachhinein noch mal zusätzlich, noch mehr, als er eh schon geschrumpft war. Es kommt dazu, dass natürlich durch die Situation, in der wir uns jetzt befinden, also Ukraine-Krieg, beide Ministerposten, die sie haben, im Lichtkegel der Öffentlichkeit stehen. Es ist ja nicht ohne Ironie, dass Christian Lindner vermeintlich smart war und den Fehler nicht machen wollte, den seinerzeit Guido Westerwelle gemacht hatte, nämlich nicht Finanzminister zu machen, sondern Außenminister zu machen. Alle haben hinterher gesagt, das war der Kardinal- und Schlüsselfehler der FDP seinerzeit. Lindner hat es anders gemacht, hat gesagt, das wirklich wichtige Amt ist Finanzminister. Stimmt auch, aber im Moment stehen die anderen beiden, Wirtschaftsminister und Außenministerin, ungleich mehr im Lichtkegel der Öffentlichkeit.
Aber warum werden diese Irrtümer und die Widersprüchlichkeiten der grünen Politik nicht auch kritischer, vielleicht auch in den Medien, aber auch in der Bevölkerung gesehen? Da schalten die Braunkohle wieder an, weil sie den Gasstrom ersetzen wollen, aber die Kernenergie nicht, aber die importieren sie aus Frankreich und Polen. Warum lässt man die Grünen eigentlich Widersprüche durchgehen, weil sie das einfach besser erklären?
Es gibt schon, würde ich behaupten, auch wenn das riskant ist, das zu sagen und schwer empirisch zu belegen, bei vielen unserer Kolleginnen und Kollegen eine grüne Gewogenheit. Also ich bin leidenschaftlicher Deutschlandfunk-Hörer seit Jahrzehnten und meine schon zu bemerken, dass grüne Gäste nicht so hart drangenommen werden wie AfD-Gäste beispielsweise morgens in den Informationen
am Morgen. Ja gut, bei der AfD hat man aber auch ein paar Beispiele, warum man die hart
angehen
sollte.
Das stimmt, aber sagen wir mal, eine Äquidistanz allen gegenüber fände ich da unserem Beruf angemessener. Und ja, also ich sehe diese Widersprüche auch, die du gerade angesprochen hast. Ich finde, bleiben wir mal bei der Energiepolitik. Im Moment müssen alle Ecken ausgefegt werden. Und da dürfen keine Ecken aus ideologischen Gründen verschont bleiben. Auch nicht die der drei Atomkraftwerke, die wir noch am Laufen haben und von denen ich bisher nur schwache Argumente gelesen habe, warum man die unbedingt abschalten muss. Die sind herbeizitierte Argumente. In Wahrheit ist es, glaube ich, so, dass die dahinterstehende Industrie sich noch ein bisschen ziert, weil die können nämlich jetzt zweimal abcashen. Die sind dafür bezahlt worden, dass sie abschalten und jetzt können sie noch mehr Geld dafür verlangen, dass sie weiterlaufen können. Das ist die Wahrheit, verstehe
ich. Und sie wollen natürlich auch nicht als Botschafter der Kernenergie genau. dastehen, deswegen warten doch, sie so lange, bis
doch,
sie müssen.
So ist es und es geht doch auch jetzt gar nicht darum, jetzt die Kernkraft wieder aufleben zu lassen. Wir müssen alles nutzen, was wir haben und ich gebe dir gerne ein anderes Beispiel, wo ich mit, sagen wir mal, meine ideologischen Scheuklappen, so ich sie denn habe, ablegen muss oder meine ästhetischen Vorbehalte. Ich finde Windmühlen scheußlich. Ich finde, sie machen eine schöne...
Windmühlen sind schön, du meinst Windanlagen.
Windanlagen, ja, also die moderne Windmühlen, die alten also
die
Windmühlen...
Die schönen Windmühlen sind herrlich.
Ja, die sind herrlich, aber ich meine die Windkraftanlagen. Ich finde, ja. Sie verschandeln, da bin ich wirklich bei Brutto Strauß, der das ja auch mal gesagt hat, es macht eine Kulturlandschaft komplett kaputt, sieht schrecklich aus. Und ich sage zugleich, baut sie. Baut, weil wir brauchen sie jetzt. Und da muss ich mein ästhetisches Empfinden halt hintanstellen. Und genauso würde ich mir wünschen, dass die grüne Klientel und auch bei Herrn Habeck, es tut mir leid, die Argumente, die er dagegen ins Feld führt, diese drei Kraftwerke, diese drei noch existierenden Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, diese Gründe sind alle vorgeschoben.
Was ich nicht verstehe, ist, dass die SPD nicht jetzt in diese Lücke reingeht und sagt, wir sind die Pragmatischen, wir sind die vernünftige Wirtschaftspartei, wir sind diejenigen, die jetzt Wohlstand und Sicherheit zusammendenken und deswegen vielleicht auch Vorschläge machen, die den Grünen wehtun. Ich hätte gedacht, dass Olaf Scholz, der eigentlich ja, ich würde mal sagen, habituell bei den Seeheimern anzudocken wäre, diese Position jetzt fährt und zur Wohlstandspartei wird. Ich erinnere mich immer an den berühmten Ausspruch von Peter Glotz, einem der klügsten in der SPD. Wir dürfen nicht immer nur im Betriebsrat dieser Nation sein, wir müssen auch mal im Vorstand der Nation sein. Diese SPD sehe ich aber auch nicht.
Ja, Franz Müntefering hat immer gesagt, wir sind nicht nur der Lazarettwagen dieser Nation, ja, sondern eben auch Lokomotive. Und ja, das ist richtig, nur diese Plätze sind natürlich ein Stück weit auch schon von den Grünen besetzt. Also Robert Habeck macht jedenfalls relativ glaubwürdig den Eindruck, dass er Ökologie und Ökonomie in seinem Ministerium auch vereinen möchte. Winfried Kretschmann in einem der industrieträchtigsten Bundesländer Deutschlands, also in Baden-Württemberg, seit vielen Jahren Ministerpräsident, tut das auch. Also da ist einfach schon viel auch an entweder Nachweis oder Behauptung bei den Grünen da, das auch zu können. Und
aber dann ist doch die größte Gefahr für die SPD im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl, dass die Grünen, die klar und erst recht den Anspruch aufs Kanzleramt erheben werden, dass die vor die Roten kommen könnten und dass der Hauptgegner der SPD am Ende die Grünen sein werden.
Man darf wiederum auch den Bonus oder den Nimbus eines Kanzlers und einer Kanzlerschaft nicht unterschätzen. Das ist enorm stark, wenn du mir diesen kleinen Exkurs erlaubst. Selbst als Merkel in meinen Augen gravierende Fehler gemacht hat 2015, hat die Gravitas des Amtes, die sie einfach hatte, ausgereicht und das Vertrauen, das die Leute in sie haben, ich würde sagen, ein bisschen was davon blättert gerade oder wird gerade mit den harten Realitäten konfrontiert, Beispiel Abhängigkeit vom Russengas, aber hat gereicht, wieder eine Wahl zu gewinnen. Also das kann natürlich, das wird bei Olaf Scholz genauso der Fall sein. So ein Kanzler sattelt jeden Tag, den er Kanzler ist, noch ein bisschen mehr davon auf.
Aber er hatte doch schon den Nimbus-Krisenkanzler. Er hat diese Zeitenwende-Rede gehalten, eine seiner vielleicht besten. Er hat schnell und klar entschieden. Und dann geht dieser, ja, nicht Machtverfall, aber doch schon Zustimmungsverlust sehr rapide voran. Das hat mich sehr gewundert, weil wir sind ja in einer existenziellen Krise. Versorgungssicherheit, vielleicht vor einer Rezession, Krieg in Europa. Er müsste doch jetzt schon der Shining-Krisenkanzler sein mit höchsten Werten.
Ja, wir haben ja vorhin über verschiedene Naturelle oder auch Charaktere gesprochen und das ist nicht seins. Also er ist jemand, der immer sehr dezent sein wird, auch letztlich entweder Wort einsilbig, wortkarg, maulfaul, manchmal mit so einer kleinen Tendenz ins Hochfahrende, es gab mal ein schönes altes deutsches Wort, es hieß Hoffart und er legt Hoffart an den Tag, ja. Aber immer nur so für einen Moment, ja. Das G20, das wird wie, oder was G7, ich bring's immer durcheinander, ehrlich gesagt, in Hamburg.
G20.
G20, das wird wie ein Hafenfest, ist leider im Chaos versunken, ja. Wer bei mir Führung bestellt,
ein bekommt sie.
Ein Hafengeburtstag, genau. Und dann war's das schiere Chaos. Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie. Jetzt kann man in den letzten Monaten den Eindruck haben, wo ist sie denn? Das wird natürlich von Opposition und dem versammelten Kommentariat auch gerne aufgenommen. Aber was mir schon imponiert bei ihm, ist, Es sind die Nerven und die Fähigkeit, sich nicht zu etwas treiben zu lassen. Ungeheure Souveränität, manchmal fast eine Art Halsstarrigkeit an den Tag zu legen. Also Beispiel Ukraine-Besuch. Er ist ja dann irgendwann, aber eben, wann er es für richtig erachtet. Und mir imponiert das, ehrlich gesagt. Also Nerven hat der Mann.
Ja, er ist am Ende doch wie Angela Merkel in so
vielen
Dingen.
In der Hinsicht absolut, ja.
Christoph Schwennicke, ein, wie ich jetzt gelernt habe, Sozialliberale mit grünem Anstrich, aber auch dem ein oder anderen konservativen Gedanken.
Ja, ich habe schon ein paar konservative Einsprengsel sind schon drin. Ja.
Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke dir, Michael.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Na, da dürfte die SPD ein wenig besorgt auf die aktuellen Umfragewerte gucken. Das Meinungsforschungsinstitut INSA hat für die Partei von Bundeskanzler Olaf Scholz aktuell gerade mal 18% Zustimmung in der Wählergunst ausgelotet. Damit ist die SPD so schwach wie zuletzt Wochen vor der Bundestagswahl. Die Union kann auf 27% zulegen. Dazu jetzt aus der Pioneer-Hauptstadtredaktion mein Kollege Gordon Repinski. Gordon, was sind aus deiner Sicht die Gründe für diese aktuell schlechten Umfragewerte der SPD?
Guten Morgen, Chelsea. Ja, für die SPD geht es in vielen Umfragen tendenziell bergab und besonders der Abstand zu den Grünen, der vergrößert sich eher. Drei Gründe sind dafür aus meiner Sicht entscheidend. Erstens, die guten Kommunikatoren in dieser Regierung, das sind besonders zwei Grünen-Politiker, Annalena Baerbock und Robert Habeck, die den Bürgerinnen und Bürgern die Krise besser erklären, als das die SPD Pendants auf der Seite des Kabinetts können. Zweiter Grund, die SPD hat die zwei großen Krisenressorts mit zwei Ministerinnen und Ministern, die eben auch nicht so richtig vom Fleck kommen. Verteidigung Christine Lambrecht und Gesundheit Karl Lauterbach. Das sind zwei Schwachstellen. Und der dritte Grund, das ist eindeutig natürlich auch eine strukturelle Frage. Die Grünen sind in den vergangenen Jahren immer nach Wahlen stark geworden. Zur Mitte der Legislaturperiode waren die Umfragen besonders hoch. Also insofern wiederholt sich dieser Trend jetzt nur. Und wenn du so willst, Chelsea, dann steckt darin auch für die SPD eine Chance. Denn wenn es auf die Wahlen zugeht, dann kann sich das eben auch alles wieder drehen. Aber trotzdem, die SPD muss an sich arbeiten, denn wir wissen, nichts ist für die Partei gefährlicher als Unruhe und nichts erzeugt Unruhe mehr als schlechte Umfragen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier schaut man zum Wochenbeginn auf die Termine, die uns in dieser Woche erwarten. Welche das sind, das weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Anne, kannst du uns einen Überblick verschaffen, welche Termine in dieser Woche wichtig sind?
Ja, Chelsea, es ist die wahrscheinlich wichtigste Woche des Sommers hier an der Wall Street. Der wichtigste Termin ist die Notenbank-Sitzung am Dienstag und Mittwoch. Da wird es wieder eine Zinserhöhung geben. Die große Frage ist aber, wie hoch die sein wird. Analysten rechnen schon fest mit einer Erhöhung um einen Dreiviertelprozentpunkt. Nachdem die Inflation im Juni aber auf 9,1% geklettert ist, wäre auch eine Zinserhöhung um einen ganzen Prozentpunkt denkbar. Die andere große Frage, die hier an der Wall Street alle interessiert ist, sind wir offiziell in einer Rezession? Davon spricht man ja, wenn die Wirtschaft in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen schrumpft. Im ersten Quartal hatten wir ja schon ein negatives Wirtschaftswachstum von minus 1,6%. Wie das im zweiten Quartal aussah, das erfahren wir auch diese Woche. Am Donnerstag kommt das Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal raus. Und abgesehen von dem GDP gibt es auch noch andere wichtige Wirtschaftsdaten. Da auch zum Beispiel ganz interessant neue Daten zu Immobilienpreisen und Verkaufszahlen. Und die Berichtssaison geht in die wichtigste Woche. Da gibt es diese Woche die Zahlen von mehr als einem Drittel der S&P 500-Firmen. Vor allem da die großen Tech-Firmen. Dienstag Microsoft und Alphabet, Mittwoch dann Meta und Donnerstag Apple und Amazon. Aber auch außerhalb des Tech-Bereichs gibt es diese Woche unter anderem noch die Quartalszahlen von McDonald's, GM, UPS, Visa, Boeing, Ford, T-Mobile, Pfizer, AstraZeneca und Shell. Also echt viel los an der Wall Street. Wir können uns auf eine wilde Achterbahnfahrt bei den Kursen einstellen.
Danke, Anne. Und wir machen jetzt direkt weiter mit Annette Weißbach in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Auch hier ist in dieser Woche viel los, die Bilanzsaison startet. Kannst du uns einen Überblick verschaffen, wer in dieser Woche Unternehmenszahlen veröffentlichen wird?
Nun, diese Woche wird spannend, wie Anleger sich positionieren. Letzte Woche ist der DAX ja mit einem Plus von 3% aus dem Rennen gegangen. Die große Frage ist, wie geht's diese Woche wohl weiter? Die Berichtssaison, die startet ordentlich diese Woche. Unter anderem legt die Deutsche Bank und die Tochter DWS Zahlen vor. Das wird spannend, weil die Wall Street Banken hatten ja doch deutliche Gewinneinbrüche aufgrund der weltwirtschaftlichen Situation zu verzeichnen. Mal schauen, wie es bei dem deutschen Branchenprimus so weitergeht. Dann bekommen wir auch Zahlen von BASF am Mittwoch, von Mercedes und von Airbus. Und am Donnerstag ist dann Volkswagen dran. Auch natürlich sehr spannend, gerade angesichts der jüngsten personellen Veränderung an der Spitze des Unternehmens. Hinzu kommen dann noch Konjunkturdaten. Heute kommt der IFO-Geschäftsklimaindex. Hier wird ein Rückgang erwartet angesichts der hohen Energiekosten und der wirtschaftlichen Unsicherheiten. Und am Donnerstag kommt die erste Schätzung für die Inflationsrate im Juli für Deutschland heraus. Hier wird auch erwartet, dass sie leicht zurückgegangen ist auf 8,1% von 8,2% im Juni. Aber das ist natürlich weit davon entfernt, dass man nun jetzt Entwarnung vermelden könnte von der inflationären Front. Aber auch interessant zu sehen, wie sich die einzelnen Subkomponenten denn entwickeln.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass die Kirchen und einige Geistliche so unkonventionelle Wege gehen, um die Gläubigen wieder zu erreichen. Man muss sich offen zeigen und unübliche Wege gehen und im Zweifel auch mal das musikalische Programm ein wenig entstauben. Genau das hat ein Organist jetzt am Wochenende bei einem Gottesdienst in Nordrhein-Westfalen demonstriert. Er spielte nicht das Ave Maria, sondern haute in die Tasten und brachte den momentan viel diskutierten Hit Laila, jünger, schöner, geiler, zu Gehör. Ob die Gläubigen da letztlich in den Kirchenbänken lauthals mitgesungen haben, ist nicht überliefert. Aber das Problem ist ja, jeden Sonntag sind die meisten Reihen in den Kirchen leer. Also muss man dahin gehen, wo die Menschen sind.
Die Kirchen sind leer. Wenn man die Leute nicht in die Kirche bringt, dann geht man zu ihnen in die Kneipe. Die Idee finde ich ganz toll.
Der sogenannte Kneipengottesdienst ist jetzt auch in der Nähe von Potsdam angekommen.
Und dazu begrüße ich euch alle recht herzlich, hebt die Gläser auf den ersten Versuch dieses Kneipengottesdienstes.
So begrüßt Pfarrerin Simone Lippmann-Marsch in einem ARD-Beitrag ihre Schäfchen. Bei solchen Kneipengottesdiensten ist im Zweifel dann alles erlaubt, was auch in der Kneipe üblich ist. Also Bier und ein kleines Schnäpschen kurz vor dem Beten und die Fürbitten werden auf Bierdeckel geschrieben. Die Idee gibt es schon länger. Die Evangelische Landeskirche Baden macht beispielshalber im Netz aktiv Werbung dafür.
Dieses Mal unter dem Motto, beim Feierabendbier beten wir.
Und den Gläubigen gefällt's.
Wichtig ist, dass die Menschen hier zusammenkommen, dass eine Botschaft rüberkommt. Ob das jetzt in der Kirche ist oder in der Kneipe hier, kommt das viel besser rüber auch.
Und auch die Wirte, die sich daran beteiligen, zeigen sich hoch zufrieden.
Wir hatten alles voll. Die letzten Bänke waren weg, also keine Stühle mehr frei. Die Leute standen auf der Empore rundherum am Eingang. Also es war Wahnsinn.
Es scheint also in der Zweckgemeinschaft zwischen Mensch, Kirche und Gastronomie eine Win-Win-Win-Situation zu sein. Zukünftig heißt es dann vielleicht am Ende nicht mehr Amen, sondern Prost Mahlzeit.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass diebische Kunstbanausen Loriot einen Mops geklaut haben. Den Humoristen, Karikaturisten, Schauspieler, Regisseur und Moderator Loriot kennt man aus seinen Sketchen, wie diesen.
Herr Dr. Sommer, mit welcher Methode haben Sie dem Hund Sprechen beigebracht und wie lange hat es gedauert?
Über 4 Jahre habe ich das Tier täglich 8 Stunden unterrichtet. Durch langsames Vorsprechen, Zungenübungen und intensive Atemtechnik.
Aber, und das ist bei dieser Geschichte besonders wichtig, Loriot ist ein großer Freund der Möpse. Einer seiner bekanntesten Zitate lautet, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos. Deswegen wurden ihm zu Ehre in seiner Geburtsstadt Brandenburg an der Havel die gehörnten Waldmöpse, also Statuen aus Bronze, in der Stadt verteilt aufgestellt. Wert pro Statue mindestens 1.800 Euro. Nun das große Ärgernis. Die Mob-Statue Nummer 20 wurde geklaut. Man geht nicht davon aus, dass es ein Loriot-Fan war. Der Dieb muss professionell vorgegangen sein, denn die Statue ist im Beton befestigt. Die Mob-Statue Nummer 20 einfach wiederherstellen? Das geht leider nicht. Die Gussform ist nicht mehr vorhanden. Der oder die Diebe haben es wohl auf das wertvolle Edelmetall abgesehen. Wenn der Dieb doch noch ein schlechtes Gewissen bekommen sollte, kann er den Mops bestimmt bei der Stadt oder im örtlichen Tierheim abgeben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen humorvollen Start in den neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns dann morgen wieder. Same time, same place.